Und zu dieser Folge von Open Court begrüße ich jemanden, der einem Fuß schon aus der Tür raus ist. Aber ich bin froh, dass ich ihn noch erwische, weil, Marco, wir schaffen es zum ersten Mal, zusammen im gleichen Raum im Podcast aufzunehmen, wo es, glaube ich, schon die dritte Folge ist.
Das ist schon krass, ne?
Wir haben es nie geschafft. So, wir sagten, jetzt auf den letzten Metern kriegen wir es hier hin. Ja. Dass wir bei dir sitzen und ja, obwohl du eigentlich gar nicht mehr wirklich hier zuständig bist,
Kollege,
über deine 15 Jahre FC Bayern Basketball.
Mhm.
Wie geht's dir?
Mir geht's persönlich privat sehr gut, muss ich sagen. Muss auf Holz klopfen, eigentlich sehr gut. Meine Frau hat mir neulich gesagt, wir waren jetzt 3-4 Tage unterwegs. Hat sie gesagt, eigentlich brauchen wir jetzt eine Pause. Wir hängen viel zu viel zusammen und das sage ich ja jetzt schon. Wie soll es denn nächstes Jahr werden? Aber grundsätzlich super.
Gut, hast dich eingerichtet in der.
Ja, ich habe mich Schritt für Schritt habe ich mich eingependelt.
Ich habe da draußen ein Laufband gesehen und einen Fahrer und der hat mir das Buch gesagt, das wird wahrscheinlich zu Marco jetzt nach Hause geschickt.
Den sollte ich bekommen als Abschiedsgeschenk, tatsächlich. Ja.
Aber kriegst du nicht, oder kriegst du
das? Ich denke nicht, dass ich den bekomme. Der wird ja abgeschrieben bei Jahre, weißt du.
Ja, okay.
Wenn es um Finanzen geht, sind wir da.
Ja, sehr genau.
Ja. Sehr genau, ja.
Also heißt, dann sehen wir dich jetzt demnächst in irgendeiner Fitnesskette in München, wie du da läufst.
Ja, ich laufe mittlerweile gar nicht, weil ich zu alt bin und die Knochen wehtun. Was ich jetzt rausgefunden habe, ist, dass das schnelle Gehen auf dem Laufband mit Steigerung eigentlich mir viel besser, also tut mir viel besser und verlängert meine sportliche Karriere deutlich. Und das mache ich sehr viel und deswegen sind gute Laufbänder eigentlich ein Muss für mich.
Also wäre jetzt deine Schlüssel zum BMW?
Nein, heute nach der Sendung gebe ich alles ab. Das ist eigentlich der letzte offizielle Teil.
Und dann, ja, dann ist es vorbei. Ich glaube, am 1.1. wirst du dann aus allen offiziellen...
Ich werde rausgestrichen, ja.
Aber du bleibst natürlich Ehrenmitglied des FC Bayern.
Das korrekt.
Fand ich ein sehr krasses Video, das so zu sehen, dass ich das so mitgenommen habe.
Ja, erstmal wusste ich nichts davon. Tatsächlich wusste ich nichts davon. Das war eine große Überraschung. Ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, 14 oder 15... Jahreshauptversammlung hinter mir. Und für uns, die sozusagen in diesem Verein unterwegs sind und auch groß geworden sind, und vor allem für uns Basketballer, ist die Jahreshauptversammlung immer etwas Besonderes oder hat eine besondere Gewichtung innerhalb des Vereins. Das ist eigentlich das wichtigste Organ des Vereins. Man darf nicht vergessen, damals 2009, als Bernd Rauch und Uli Hoeneß sich irgendwie geeinigt haben, dass die Basketball professionalisieren, weil die erste Vorgabe, ich glaube von Uli Hoeneß, weil Bernd Rauch hat es sowieso gemacht, aber Uli Hoeneß hat gesagt, wir befragen die Mitglieder und ich glaube 85% der Mitglieder, damals 284.000 Mitglieder, glaube ich, eine große Mehrheit war dafür und deswegen spielt diese Jahreshauptversammlung und die Mitglieder kulturell und historisch so eine wichtige Rolle. Und dass ich dann da, es war auch eine Jahreshauptversammlung, wo das Präsidium gewählt worden ist. Also nicht jetzt einfach eine turnusmäßige, sondern es war die Wahl. Und dass man sich da Zeit genommen hat für mich, um mich so zu ehren, das hat mich schon mitgenommen.
Ich kann mich erinnern, bei meiner ersten Runde hier bei Open Court, da habe ich auch mit Hoeneß gesprochen, auch gesprochen. Die haben auch ein bisschen die Anfangszeiten erzählt und du hast ja auch schon in anderen Interviews erzählt, wie Hamann und Schweinsteiger die Stadt gezeigt haben. Aber ich kann mir vorstellen, als du dann wirklich dir der Aufgabe so ein bisschen bewusst geworden bist, okay, ich bin jetzt zwar beim FC Bayern, das ist natürlich eine Weltmarke, aber ich baue hier nicht Fußball auf, sondern ich mache jetzt Basketball. Also gab es da Punkte, wo du vielleicht auch damals dachtest, Gott, worauf habe ich mich da eigentlich eingelassen? Die haben ja noch Schreibmaschinen statt Computer oder sowas in der Richtung.
Wir haben ja tatsächlich damals überhaupt kein Büro gehabt, sondern wir waren jetzt in der Siebener Straße, gab es einen Trakt im zweiten Stockwerk für ein e.V., also praktisch e.V. Stockwerk, auch der e.V. damals waren vielleicht 4-5 Leute, mittlerweile ist das auch eine Maschinerie, weil du musst auch über 400.000 Mitglieder betreuen. Und da saß Bernd Rauch, Thomas Hühl haben seine eigenen Büros und wir saßen dann zu 5 oder zu 6 in einem kleinen Büro und also wie gesagt, die Struktur bzw. die Infrastruktur war jetzt nicht gegeben für einen professionellen Verein. Das hat sich dann ein paar Monate später mit dem Einzug in die damals Rudi Sedlmayr Halle, dann später kurz danach Audi Dom ja deutlich, deutlich verändert. Aber das war auch gut so. Das war ja Startup halt. Das, wir waren in so einem Startup mit Leuten, die dachten, die wussten, was sie tun, aber eigentlich nicht richtig. Und wir haben das Glück gehabt, dass man uns halt hat machen lassen. Das war eine große Lehre für mich, auch für später, als wir immer mehr Leute eingestellt haben, dass man Leute auch mal machen lassen muss. Und deshalb war das alles gut so, aber es war wirklich nicht so, wie es ja. Ich meine, wir sprechen gleich wahrscheinlich auch über das Budget und über die Infrastruktur des FC Bayern heute. Aber das war damals alles andere, was es jetzt ist, klar, aber es war gut so. Es war gut so. Viele, viele Sachen dort, 10, 11, 12, es war gut so, dass es so war.
Aber gleichzeitig muss man ja, selbst wenn man, oder gerade wenn man ein Startup ist, man muss ja einen Punkt haben, wo man hin will. Hattest du das, wo der FC Bayern Basketball jetzt ist, damals schon schemenhaft vor Augen oder gab es das überhaupt?
Ehrlicherweise habe ich ja als Sportdirektor angefangen. Und damals war die Struktur so, dass wir das Präsidium hatten. Dann hatten wir einen Geschäftsführer, Thomas Hüller damals, der aber auch für andere Sportarten zuständig war. Also wir waren nicht eine GmbH. Eine GmbH wurden wir erst im Sommer 2014. Und deshalb hatte ich ja damals überhaupt keinen Überblick, was ist unser Budget, wusste ich nicht. Ich wusste ungefähr, was wir für Spieler ausgeben können, netto, aber brutto nicht und so weiter. Das war alles am Anfang ein bisschen anders. Ich glaube, dass ich erst, wo ich da mit Volker Stix ab Ende Dezember 12, Anfang 13, wo ich dann als Geschäftsführer, Interimsgeschäftsführer geholt worden bin und mit Volker mir das alles angeschaut habe. Und dann ungefähr haben wir angefangen, an einer Idee zu basteln, wo wir eigentlich hin können. Aber da war auch klar, auch wenn wir den heutigen BMW-Park jedes Jahr ausverkaufen, wird es nicht reichen, weil das so ein Cap dann, was es die Finanzen angeht. Und dann Gott sei Dank, ich sage immer, Uli Hoeneß war immer oder ist ein Visionär, Herbert Heiner ist ein Stratege und der Bernd Rauch war ein Antreiber. Gott sei Dank kam dann diese SAP-Garden-Geschichte und das öffnete dann sozusagen alles.
Aber was war dann deine Rolle? Weil das sind ja alles wirklich absolute Big Player, die, wie gesagt, ich habe ja auch Hoeneß und Heiner im Podcast gehabt, das war auch irgendwie aus uns war überhaupt gegenüber zu sitzen und die auch reden zu hören. Aber was hast du damit reingebracht? Also was war dann der Punkt, wo die auch dir zugehört haben, dass sie als Team so funktioniert haben?
Ach, gute Frage. Das muss man, am besten muss man diese Leute das fragen. Ich kann nur ahnen. Ich glaube, vor allem bei Uli Hoeneß und dann auch bei Bernd Rauch, die haben gemerkt, dass ich 24 Stunden am Tag hier bin, dass ich auch keine Angst habe, jetzt Verantwortung zu übernehmen, auch für die Mitarbeiter und das natürlich. Ich hatte das Glück, dass wir Uli Hoeneß hatten, weil Uli Hoeneß wusste selber, dass jetzt der sportliche Erfolg jetzt nicht nur von dir selbst abhängig ist. Und das, also du kannst alles machen, aber am Schluss gibt es auch andere Faktoren, die das Spiel oder die Mannschaft beeinflussen. Und aber die haben mich einfach machen lassen. Also ich sage immer, du kannst Harvard abschließen, du kannst, keine Ahnung, welche Stanford Business School abschließen, du kannst der Beste des Jahrgangs sein, aber du brauchst auch ein bisschen Glück, dass du die Möglichkeit bekommst und dass du zu einem gewissen Zeitpunkt kommst, wo es dann passt. Und das hat halt wahrscheinlich offensichtlich alles richtig gepasst.
Aber gab es denn da wirklich so ein Masterplan? Ey, wir wollen in 5 Jahren mal da sein, in 10 Jahren da, oder gab es mal nur so Etappenziele?
Also wir waren auf einem sehr guten Weg, dann passierte die Geschichte mit Uli Hoeneß, dass der Haftstrafe absitzen musste und dann geriet das alles so ein bisschen nicht aus den Fugen, aber der Plan dann ein bisschen war ein anderer, oder wir mussten es halt nach der Situation anpassen. Das war ähnlich auch bei der Pandemie. Als Uli Hoeneß dann wieder zurückkam, da war das sozusagen, dass wir dieses alles, was wir versucht haben, wir haben so verrückte Geschichten gemacht, finde ich mich an diese We Like Cups Geschichte von Andreas Burkhardt und Moritz Breitner erinnere, vom Viertelfinale, Halbfinale gegen Malaga im Eurocup. Also es war so ganz komische Geschichten, die wir gemacht haben. Also es war viel Learning by Doing. Und dann 2018, 2019 bei diesem Übergang von Uli Hoeneß zu Herbert Hainer wurden wir dann, haben wir das, diese ganzen Erfahrungen in eine Strategie einfließen lassen. Da hat Herr Hainer wirklich unglaublich viel geholfen, das auch strukturierter zu machen und nicht von heute auf morgen und so weiter. Da kam deutlich Struktur und das Ergebnis dieser Struktur hat man ja jetzt im Sommer 25 gesehen, also finanziell wie auch sportlich und infrastrukturell war das wirklich ein Himmel voller Geigen, was da los war. Das war echt super. Ich würde lügen, wenn man sagt, ja, ich kam als 34-Jähriger und hatte von Anfang an den Plan. Das ist nicht so. Aber es war auch gut so, dass wir keinen Plan hatten sozusagen, sondern dass wir viel ausprobieren mussten oder ausprobiert haben. Und tatsächlich gibt er das dann in einen wirklich klaren Plan beziehungsweise klares Konzept mit Herbert Hainer.
Das hat mich auch mein Eindruck von außen, dass ich dachte, okay, also die Bayern, erstmal gehst du da sportlich irgendwie halbwegs an den Punkt zu kommen, wo man auch Dominanz ausstrahlen kann, weil es gehört ja nun mal zu DNA vom FC Bayern, egal in welcher Sportart. Und dann fand ich, gab es aber auch diesen klaren zweiten Teil eben, eins klar, weil der SAP-Garden kommt, ist klar, weil das neue Performance Center kommt. Das sind ja auch ganz andere Ziele. Das ist ja nichts mehr Sport, also es ist natürlich sportlich, aber es ist ja nicht irgendwie, wir wollen Meister werden und Eurig in die Playoffs, sondern man stellt das ja auf ganz andere Beine und man braucht ja auch ganz andere Dinge als Spieler und Trainer und einen guten medizinischen Stab.
Also ich weiß es. Die Zukunft des Sports oder die Mannschaften oder die Vereine, die in Zukunft mittellangfristig Erfolg haben werden, das werden die Vereine sein, die eine Infrastruktur haben, die seinesgleichen sucht in Europa. Also es gibt diese NBA Europe Diskussion jetzt und dann gibt es da Gerüchte, also irgendjemand muss 500 Millionen zahlen, um eine Lizenz zu bekommen. Das heißt, es kommt ein Investor, also ich gebe mal dieses andere Beispiel. Es kommt ein Investor, investiert 500 Millionen, um die Lizenz zu bekommen, da muss er natürlich noch ein bisschen investieren in die Infrastruktur, die Mannschaft und so weiter. Und dann spielen die. Kein Investor dieser Welt, den ich kenne, der seriös ist, wird nicht sagen, okay, ich investiere, aber wie komme ich mein Geld zurück?
Ja.
Und das Geld bekommst du heutzutage zurück durch die Infrastruktur. Infrastruktur heißt, der Spieltag muss dir gehören und am besten muss dir eine Halle gehören. Weil so kannst du Events rausholen, so musst du nicht nur deinen Spieltag maximal monetisieren, sondern du kannst auch andere Sachen verkaufen, damit du Geld zurückbekommst. Und irgendwann, mir wurde das ziemlich schnell klar, als ich gemerkt habe, dass der BMW Park in München eigentlich eine Nische belegt, die unglaublich interessant ist für Events von der Größe zwischen 5.000 und 7.000 Zuschauern. Gibt es in München nicht. Du hast die Olympiahalle, die ist natürlich historisch unglaublich wichtig, aber die ist alt. Dann gibt es diese 3.000er Hallen für Konzerte, aber es gibt keine 7.000er Halle. Und dann haben wir schnell, ich glaube 16, 17, haben wir eine eigene Eventabteilung, die operativ das umsetzt und die vermarktet, und das fing eigentlich ganz gut an. Mittlerweile sind wir, oder ich glaube dieses Jahr, ich weiß letztes Jahr, wird also siebenstelligen Gewinn im Eventbereich. Es wird sicherlich steigen, je mehr die Mannschaft dann rausgeht. In den SAP-Garden wird das noch deutlich mehr. Also, und was wir im Sportbusiness gemerkt haben in der Pandemie, ist, dass du dich nicht nur verlassen darfst auf zwei Revenue Streams, Ticketing und Sponsoring, du musst andere entwickeln, das haben wir jetzt mindestens mit den Events gemacht. Und dann kam der SAP-Garden, und der SAP-Garden, da haben wir auch Glück, dass wir so einen tollen Partner wie Red Bull hatten, war es für uns immer wichtig, dass der Spieltag uns gehört. Das heißt, dass es eine Clean Venue ist, wenn Bayern München kommt, Knopfdruck, es wird alles rot. Und die Sponsoren gehören uns, Hospitality gehört uns, Merchandising gehört uns. Und so kannst du ein Verein auf wirklich stabile Beine stellen. Und in der Zukunft wird es so sein. Man sieht jetzt ein sehr gutes Beispiel in den letzten zwei Jahren, ist Panathinaikos Athen. Dimitris wird viel kritisiert für, dass er öffentlich so auftritt. Aber was der dort gemacht hat, nämlich genau das Richtige gemacht. Er hat die Halle ausgebaut, modernisiert. Das ist eine super Halle momentan. Er hat auch nach uns den Glasboden eingebaut und monetarisiert die Halle mit Events und Konzerten. Und das war mir und uns allen ziemlich schnell klar, dass dort die Zukunft liegen wird, dass man langfristig den Bein auf wirklich stabile Beine stellt.
Ja, das ist krass, weil ich denke, das ist ja auch so eine Strategie, die ja längst nicht jeder Club folgen kann, also weder in der Euroleague noch in der BBL.
Ja, aber deswegen ärgert mich ja auch diese BBL-Geschichte unheimlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil ich weiß nicht, ob wir das jetzt die Gelegenheit, darüber zu sprechen, ist. Weißt du, die, wenn du jetzt die Budgets, also du präsentierst jetzt einen Forecast, was wird dein Verein diese Saison verdienen oder einnehmen? Und dann sagst du, so viel geben wir für Spieler aus. Das ist total unwichtig, wenn du die Entwicklung der Liga darstellen willst. Was wichtig ist, ist, wie schafft ein Verein, 50 Millionen zu erwirtschaften? Und das, was die für Spieler ausgeben, sind Ausgaben. Das heißt, wie generiert man so viel Geld? Und wie viel investieren die in das Backoffice, in Infrastruktur, damit das dann rauskommt? Und ich glaube, wenn man die Liga entwickeln will, dann muss es in die Richtung gehen, dass die Infrastruktur weiterentwickelt wird. Und ich spreche da nicht, wie Marco Baldi sagt, vom hohen Ross, sondern ich spreche aus eigener Erfahrung. Und du hast jetzt zum Beispiel ein Verein wie Würzburg, in den letzten 3 Jahren so viel Tolles gemacht haben. Die Halle ist jetzt immer ausverkauft und jetzt müssen wir finanziell den nächsten Schritt machen. Aber du kannst es in dieser alten Halle nicht mehr. Das heißt, die brauchen eine neue Halle und dann werden sie den nächsten Schritt machen. Und den nächsten Schritt und so weiter, wie Ulm das zum Beispiel ganz toll gemacht hat und Trier das jetzt hoffentlich gut machen. Es gibt auch andere Beispiele. Und daher ist das eine Strategie, die verfolgt werden sollte und die Leute, vor allem die Vereine untereinander, können so viel voneinander lernen, indem man das offenlegt und nicht, was man gibt, mal für Spiele aus.
Also das ist das, was sie hauptsächlich gestört hat.
Ja, nicht nur das, sondern mich hat es gestört, dass auf einmal die Zahlen der letzten Saison, er spricht über Beschlüsse und es gibt einen Beschluss von der letzten Saison, dass die Zahlen der letzten Saison von 4 Vereinen nicht veröffentlicht werden, die veröffentlicht er jetzt. Und er spricht, Stefan Holt spricht dann, man sieht, dass die Vereine in Stein anstatt in Beine investieren. Ja, was ist das genau? Das ist das Interessante. Und nicht, was gibt man für Sport aus. Und übrigens unterm Strich, was mich am meisten stört, der Stefan Holz war ja Verfechter und zu Recht wahrscheinlich, dass man mit Dein den neuen Medienvertrag macht, weil Dein mit sich den Springer Verlag mitbrachte und die Öffentlich-Rechtlichen mitgebracht hat. Und deswegen war es ja für mich von vornherein klar, dass auch diese Medien Schlagzeilen brauchen. Und dann sag offen, wir präsentieren die Zahlen, damit die Medien und Fans über was zu schreiben haben, aber erzähl nicht über die Weiterentwicklung der Liga, weil wenn du über die Weiterentwicklung der Liga sprichst, dann musst du schon dann gucken, wie macht's Eishockey, wie macht's Handball, wie macht's die Fußball-Bundesliga, weil du musst nicht schreiben, wie viel ein Verein generiert, sondern es geht immer um die gesamte Liga und ich weiß nicht, wie sich die Gesamtliga seiner Meinung nach entwickelt, wenn man sich jetzt die Gesamtzahlen anschaut.
Und vor allem, glaube ich, wenn ich richtig verstehe, wäre es hier auch wichtig, dass man einfach auch trennt und zeigt, also wie ist das Geld erwirtschaftet worden?
Natürlich.
Und da nochmal genau darstellt, wofür dieses Geld.
Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass das Budget für Backoffice und Infrastruktur wahrscheinlich, wenn man das zusammen mit irgendwie Mittelfeld der Bundesliga-Budgets ist. Aber das Backoffice ist das Backbone unserer Organisation. Und wir haben ja 100 Leute, die arbeiten, also mit Sport 120, 130 Leute. Und das sind exzellente Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass wir Geld reinholen, dass wir Events machen, dass wir Sponsoren betreuen, dass wir, keine Ahnung, was alles dieser Verein mittlerweile macht. Und dieses plumpe, ja, das ist das Budget. Und bitteschön. Und jetzt fängt man an, drüber zu diskutieren. Also wenn das so ist, dann soll er es offen sagen. Aber damit habe ich dann kein Problem.
Aber das ist natürlich jetzt dann quasi diese eine Schlagzeile gewesen. Was mich da interessieren würde, wäre, wie ist denn der Austausch intern in der BBL, eben mit den anderen Vereinen? Also gibt es da Interesse, dass sie nachfragen, ey, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Die ist eure
Stadt. Ey, pass auf, es gibt diese Eventspiele, ne? Und jedes Mal, wenn ein Verein ein Eventspiel organisieren will, sei es Hamburg, Heidelberg, Leipzig, also MBC Leipzig früher. Ich habe ein super interessantes Gespräch mit dem Geschäftsführer und Präsidenten von Rostock gehabt im Sommer, der Idee hatte, im Rostocker, wie heißt das Rostocker Stadion? von Hansa Rostock,
Ostsee.
Ostseestadion, Basketballspiel zur Saisoneröffnung zu machen. Habe ich gesagt, ey, pass mal auf, wir tauschen das, wir wären dafür, das Heimrecht zu tauschen, weil der Meister spielt ja das erste Spiel wahrscheinlich immer, oder so ist es zu Hause. Wenn ihr das macht, sind wir dabei, helfen wir. Das heißt, wir waren ja immer, wenn es dann heißt, die sollen mitarbeiten und so weiter. Wir sind Verein immer entgegengekommen, obwohl es für uns mit dem Euroleague-Spielplan wahrscheinlich auch nicht jetzt vom Vorteil ist. Wir haben immer mitgeholfen oder mitgemacht, wenn solche Sachen organisiert worden sind. Also mitmachen, ich meine, das Pandemieturnier.
Ja,
also der Stefan Holz vergisst vieles. Also das Pandemieturnier, und dann haben wir das Pandemie-Pokalturnier organisiert, das einmal verschoben werden musste, weil in einem Verein im Hotel ein Corona-Fall gab. Dann haben wir eine riesengroße Vorlage mit dem Top 4 24 hier gemacht, wo wir wirklich versucht haben, eine Strategie mitzugestalten und so weiter. Und jetzt natürlich in diesem Sommer, wo es da eine Situation mit Düsseldorf gab, sind wir auch kurzfristig dazu gestoßen und haben, organisieren wir das, also von Mitarbeit und Unterstützung von unserer Seite kann sich keiner in der BBL beklagen.
Aber das ist ja die BBL, wie ist es mit anderen Vereinen? Also gibt es da ein Interesse auf, was ich bei Alba, bei Ulm, tauscht man sich da aus,
wie
dabei?
Also wie gesagt, ich habe mit den Kollegen mit Marvin aus Hamburg, wir haben zusammen gespielt, gibt es regen Austausch mit Rostock, mit Chemnitz, mit meinem Kollegen aus Chemnitz sehr viel. Immer wenn was ist, telefonieren wir, aber ich meine, jeder schaut auch ein bisschen auf seinen Garten und dass der Rasen dort grün ist, was ja auf Tokom richtig ist. Aber immer wenn es was gab, habe ich oder unsere Finanzabteilung, wenn es irgendwelche Fragen oder Anregungen gab, und Adrian und alle anderen immer mitgeholfen haben.
Aber wo schon mal bei der BBL sind, lass direkt doch da bleiben. Also ich kam 1991 wieder aus USA und hab dann direkt mit meinem damaligen Trainer Dauerkarte SG Braunschweig, alte Waage, wirst du noch kennen, ne, legendäre Halle, geguckt, und es war jedes Mal happening. Weil immer ich denken konnte, ne, die Jungs zu sehen. Man kannte jeden Amerikaner. Natürlich, jeder hatte zwei. Ne, es war natürlich eine andere Zeit, ne, 1500 Zuschauer, 1250, aber ich passt nur einer, aber waren meistens 1500 drin. Das lief irgendwie im DSF dann so. Das hatte eine Turnhallenoptik. Und wenn man natürlich das vergleicht mit dem heute, was wir sehen, ne, wie die Bilder aufbereitet sind, wie die Arenen aussehen, ist natürlich ein riesiger Fortschritt. Aber wie weit ist die BBL denn wirklich gekommen in dieser Zeit? Weil, ich meine, du hast ja als Spieler damals erlebt, du hast noch nicht der Felder gespielt, zu Beginn und so, dann Alba etc. pp. Aber hat sie denn mitgehalten mit der, quasi vielleicht der medialen Entwicklung, dass man heute alle Spiele sehen kann, dass es was wie Social Media gibt? Ist die Liga auf dem gleichen Level, wie das ist?
Na okay, man muss erstmal unterscheiden zwischen der Liga, die in Köln sitzt, und den Vereinen. Weil die Vereine sind die Chefs, die 18 Vereine, denen gehört die Liga. Und dann gibt es die Liga in Köln, die, man darf das niemals vergessen, die ist der Dienstleister.
Die Arbeit für die Vereine.
Die Arbeit für die Vereine, korrekt. So. Und wenn man sich die Zeit anschaut, als ich zu Bayern München gekommen bin, 2011, also sagen wir mal von 2008, 2009, wo dann Alba Berlin in, damals O2 Arena oder Mercedes-Benz Arena, bis 14, 15 gab es Ulm neue Arena, Ludwigsburg eine neue Arena, Trier eine neue Arena, ich weiß nicht, ob ich noch jemand vergesse. Also es gab eine Phase, wo es wirklich neue Hallen gab.
Bonn natürlich auch.
Bonn, sorry. Genau. Bonn, ja. Wahrscheinlich vergesse ich jemanden. Dann kam Hamburg, ein neuer Verein, eine neue Halle, zwar klein, aber neu, also modern in Anführungszeichen. Und die Infrastruktur in Deutschland, was die Hallen angeht, bis auf ein paar Standorte, die meiner Meinung nach alles Mögliche tun, auch eine neue Halle zu bekommen, das ist nicht einfach, weil in vielen Städten oder Standorten hängst du auch ein bisschen oder viel von der Stadt ab.
Klar.
Das ist schon auf einem Niveau, was in Europa top ist. Das ist meine Meinung. So. Und da haben die Vereine wirklich ihr Maximum getan, die Spielstätten so vorzubereiten, dass sie wirklich auch monetarisiert werden können. Also nicht nur, du guckst vor, du denkst über das TV-Bild und wie sieht das aus, aber trotzdem musst du, wenn du in die Halle gehst, musst du Geld verdienen. Und ich glaube, dass viele Vereine auch mit Umzug in die größeren Hallen, ich glaube, die ersten waren, MBC war der Erste, der gesagt hat, okay, geht's nach Leipzig und spielen dort. Ich glaube, wir haben 3-4 Jahre hintereinander in Leipzig gespielt. Also da kannst du kannst von dem Verein, glaube ich, in der Hinsicht nicht mehr erwarten. Ich glaube, dass die Vereine Maximum rausholen. Mittlerweile haben Vereine wie zum Beispiel Alba mit einem kleinen Performance Center, wie ich das nenne, oder Practice Facility, Ulm mit einem ganz tollen, in Europa wahrscheinlich einer der besten Facilities, und Würzburg hat eine, und viele Vereine haben dort auch investiert. Und von der Infrastruktur braucht sich die Bundesliga vor keiner Liga in Europa zu verstecken. Also ich meine, wenn man sieht, was in Griechenland Infrastruktur auf dem Balkan, Spanien okay, aber jetzt auch nicht viel besser als bei uns. Vielleicht haben die eine oder andere Halle, die größer ist, aber nicht neuer. Und ich glaube, in der Hinsicht sind die Vereine der Basketball-Bundesliga, auch die aufgestiegen sind, wie zum Beispiel jetzt Jena und Trier, die machen einen extrem guten Job. Aber die Liga muss dann auch noch auch schauen, dass die Assets, die sie haben, für viel mehr Geld verkaufen müssen als sie das momentan tun. Und sicherlich arbeiten die daran. Und damit meine ich nicht die Medienrechte. Die Medienrechte sind seit Magenta oder Telekom Sport damals Magenta reinkommen, sind vergleichsweise sehr, sehr hoch für europäische Verhältnisse. Aber natürlich gibt es da noch mehr Sachen, die Liga machen muss und hoffentlich das auch tun wird. Aber es gab ja diese Diskussion, dass 30% ins Budget, also 30 bis 40% des Budgets gehen in Sport. Wahrscheinlich, wenn man 50% davon in Sport investieren würde, würde es mehr Qualität geben. Aber ich glaube, das ist vernünftig, dass das auch so gemacht wird, weil es gibt ja seit, ich glaube, der Gießen war der letzte Verein, der es nicht geschafft hat, oder Gießen, der während der Saison Insolvenz anmelden müssen, und das ist jetzt über, ja, vielleicht 6, 7, 8 Jahre nicht mehr passiert. Und deshalb sind die Vereine auf einem sehr guten Weg, meiner Meinung nach. Man braucht noch ein bisschen Geduld.
Aber was meinst du gerade noch mit den Assets, die das Ligabüro besser verkaufen müsste, wenn es nicht an Medienrechte
ist? Das, was die vermarkten können, die Werbeflächen während des Spiels.
Mhm. Also die werden dann von der...
Die werden natürlich, das sind zentralisierte Rechte, die Liga verkauft, zum Beispiel, ich glaube, über eine Korbanlage, 24-Sekunden-Uhr und andere Flächen, die sie haben. Da ist, so wie ich verstanden habe, eine Agentur dazwischen, die dann losgeht und Rechte verkauft. Das müsste die Liga meiner Meinung nach alleine machen. So viel Kompetenz hat sie ja.
Hast du sonst denn 4, 5 Punkte Plan für die Liga, was du jetzt wünschen würdest?
Ich wünsche mir von der Liga überhaupt nichts, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich wünsche mir von der Liga überhaupt nichts. Es ist nicht meine Aufgabe, mir irgendwas von der Liga zu wünschen. Ich meine, offensichtlich denken die, dass die alles richtig machen. Ich meine, man hat mir auch mitgeteilt, dass es eine Strategie Triple-Double gibt, die 22 verabschiedet worden ist. Nun weiß ich selber, dass wenn man eine Strategie plant, dass die Vision sich nicht verändern sollte, aber die Strategie angepasst werden muss. Und nach 22 sind wir 23 Weltmeister und 25 Europameister geworden. Ich habe nicht gesehen, dass sich da irgendwas angepasst hat. Ich war jetzt in Köln auf Einladung von der Telekom, um uns zu verabschieden. Ich habe Köln Arena, also was Bonn da als Verein außerhalb ihrer Stadt, nämlich in Köln, organisiert hat, muss man den Hut ziehen. Und die ganzen Kinder, die ich da gesehen habe, die dann nach dem Spiel mit Andi ein Foto machen wollten, mit Justus, mit Oscar, mit den Europameistern, mit Joe und Leon und den Nils Giffey haben sie auch mitgenommen. Ich habe auch gedacht, der ist Europameister geworden, aber der ist nur Weltmeister geworden. Das zeigt, dass die Jugend, also die hat ihre Idole. Und viel mehr als meiner Zeit mein Idol war, Detlef Schrempf und Mike Jekyll als Linkshänder und keine Ahnung, Chris Welp und wahrscheinlich Andis Generation war das der Dirk oder der Müller. Aber das ist jetzt viel, viel mehr. Und dann nach dem Spiel sind die in Privatflieger und dann nach Baden-Baden geflogen.
Zu ihrer
Mannschaft des Jahres. Alle fünf sind am nächsten Morgen um 4 Uhr nach Hause gekommen und am übernächsten Tag mussten die gegen Hapoel spielen. Das hätte ich so nicht erlaubt, wenn ich Geschäftsführer gewesen wäre, aber offensichtlich machen wir alles für den deutschen Basketball.
Nimmt denn, oder wenn man schon mal erwähnt hat, dass wir Europameister auf MSN geworden sind, nehmen wir denn genug mit davon? Also man redet ja mal von dem Boom.
Nein.
Den gab es ja auch schon ein paar Mal, aber irgendwie jedes Mal haben wir die gleiche Diskussion, dass wir sagen, naja, wir sind 93 Europameister geworden, wir haben das Green-Team 92, dann haben wir die Dirken-Jahre 2005, du warst ja selber dabei. Und irgendwie danach ist immer irgendwie nichts passiert. Jetzt sehen wir zumindest, dass die Mitgliederzahlen im DBB ja noch ungeschnellt sind, aber das ist ja nicht die einzige Kenngröße, die man angehen muss.
Also ich glaube nein.
Ja.
Ich glaube nein. Ich glaube, sondern ich sehe, dass es nicht genug ist. Also erstmal, um seine Zukunft zu planen und einen Plan für die Zukunft zu haben, musst du deine Geschichte kennen. Du musst wissen, wer du. Du musst wissen. Also wenn du jetzt irgendeinen Bundesligaspieler spielst, wer ist denn der Topscorer aller Zeiten der Bundesliga? Wer ist eigentlich Mr. Bundesliga? Dann wissen du es vielleicht, ich weiß es, aber 90% der deutschen Spieler wissen es nicht. Ist Mike Jekyll.
Ja klar, Mike.
So, ist Mike. Also, und deshalb muss man muss diese Hall of Fame, über die ich ständig spreche, jetzt habe ich gehört, Henning Kani spricht auch.
Berlin gibt es auch dieses
Projekt. Die haben es angefangen und so weiter, das ist ganz toll. Das ist gut. Also das braucht es erstmal. Und ich glaube, dass die Liga hat eine riesengroße Chance gehabt, mit diesem Top 4 24 drauf aufzubauen. Meinetwegen nur einmal im Jahr, dann beim MLC letztes Jahr. Da ist nichts passiert. Und wenn du die Zukunft planen willst, musst du wissen, was deine Vergangenheit ist. Du musst die schätzen, du musst die pflegen, du musst die Leute pflegen, die das alles ermöglicht haben, uns allen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es gibt ein ganz tolles, wie ich finde, von deinem ganz ganz tolles Programm mit dem Jugendverein. Ein Teil dieser ganzen TV-Einnahmen geht in die Jugendprogramme. Jetzt haben wir 17 Auswärtsspiele von Bayern München. Ich rede nicht wegen Bayern München, sondern wir haben 5 Europameister vor Ort, dass da mal was aktiviert wird beim Spielen oder vor den Spielen oder nach den Spielen, dass die Kinder kommen. Also mindestens eine ganz einfache Geschichten, die man eigentlich machen kann. Ich meine, wir haben jetzt vor ein paar Wochen Trainingslager in der Nationalmannschaft in Ulm gehabt. Da waren auch Europameister dabei. Dass man die Halle für ein öffentliches Training vollmacht mit Jugendmannschaften, die es irgendwie verdient haben. Gibt's noch Jugendturnier für Olympia? Weiß ich nicht mehr. Also,
ich hoffe es auch.
Dass man was aktiviert, dass man mindestens kleine Schritte voranmacht, aber da passiert leider viel zu wenig, meiner Meinung. Jetzt werden sich wieder, ja, was will der? Und so weiter. Aber das ist mir mittlerweile egal. Ich sag das, was ich denke, weil ich sag's nicht wegen mir oder wegen FC Bayern, sondern ich sag's wirklich im Sinne des deutschen Basketballs, könnte man da so viel tun. Aber es passiert momentan gar nichts. Ich sehe das nicht als Aufgabe der Vereine. Ich sehe es nicht. Also natürlich kann jetzt in Köln, wenn ein Spiel kommt, der Geschäftsführer oder der Kapitän von Telekom Baskets Köln einen Blumenstrauß an die Obst und an überreichen, dass die Europameister geworden sind. Können sie machen. Aber
dann ist in der Kabine Müll. Das ist nicht so.
So, also. Wie soll ich sagen? Also da könnte man und da muss man viel, viel mehr machen. Und ich werde es immer wieder sagen, weil das auch wenn Leute das irgendwie gut finden, weil ich ist meine Meinung.
Aber das ist ja wahrscheinlich dann eine Aufgabe für, ich sag mal, für alle. Ich würde die Vereine schon mit einschließen wollen, aber
ja, für alle, aber
für Liga.
Aber wenn du einen Beschluss lobbymäßig herbei holst, dann könntest du auch dazu noch vielleicht auch einen Beschluss machen, dass man vor Ort, wenn Nationalspieler da sind, auch internationale Nationalspieler da sind, dass man das ein bisschen aktiviert. Ich habe bis jetzt keinen Nationalspieler von Bayern München gesehen, der nicht mitgemacht hat, wenn man mich gefragt hat, eine Autogrammstunde oder ein Foto mit Fans oder mit dem Verein, der jetzt nach München kommt, extra wegen dem, haben immer mitgemacht. Ich glaube, der Nationalspieler dieser Generation ist deren Verantwortung bewusst.
Das muss ich auch sagen, es hat mich extrem überrascht. Ich meine, ich war bei der Frauen-EM in Hamburg, dass die Mädels sich hinstellen nach dem Spiel anderthalb, drei Stunden mit allen, die auch da geblieben sind. Ich meine, die Hamburger ist nicht so groß, aber da haben sie Fotos gemacht, hatten ihre Autogrammkarten dabei. Super nahbar. Aber dass die Jungs es auch gemacht haben beim Spiel. Du warst ja auch da in Köln, gegen Spanien, letzte Woche heute im Spiel.
Die waren eine Stunde am Spiel, standen die da. Ja, ich glaube, dass diese Generation hat gemerkt, dass dieser Hype um die Nationalmannschaft nicht nur denen gut tut, sondern was den Spielern noch mehr gut tut, ist, dass die sehen, dass die Leute sie mögen, dass die eine gewisse Bedeutung haben, dass die anerkannt werden, das geben die zurück. Also wir waren bestimmt in Spanien war das, und ich saß oben mit Dirk und mit Patrick, und dann haben wir extra runtergeschaut, und dann ein Stunde am Spiel stand, die da im Autogramm gegeben. Und zwar nicht Oskar und Kramer und Weidemann, sondern auch Wagner und Schröder auch.
Hätte ich ja früher nicht gemacht, ey.
Ja, man hat sich nicht so viel für uns interessiert, sondern nur für Dirk.
Genau. Aber ich finde mal, manchmal, was diese ganze Boom-Thematik immer angeht, ich finde immer, das ist so ein Punkt, wo ich sage, aber manchmal ist es einfach auch, ist die Aufgabe zu groß für den Basketball, weißt du, was ich meine? Weil klar, es kommen Kinder, die Basketball spielen.
Ja.
Ne? Und dann hast du aber nicht die Hallenzeit, dann hast du nicht die Hallen, du hast nicht die Trainer.
Ja. Ne? Ja, aber die ganzen, der Verband und die Liga, die müssen pushen. Die müssen Leuten auf die Nerven gehen, die müssen Lobbyarbeit machen, die müssen den Leuten auf die Nerven gehen. Also wenn du nichts machst, kommt auch nichts. Aber wenn du halt ständig in die Tür klopfst und dann ein Programm, dann zweites Programm, dann die Strategie für den deutschen Basketball und so weiter, es kommt noch 3x3. Ich war kein großer Fan davon, aber offensichtlich funktioniert das und es ist gut für den Basketball. Also man muss auch den Leuten auf die Nerven gehen. Man muss der Regierung auf die Nerven gehen, man muss diesen ganzen Ministerpräsidenten und wie die alle sind, auf die Nerven gehen, aber nicht, weil man jeden Tag an die Tür knopft, sondern weil man Referenzen vorzeigt. Die einzige Referenz sollte nicht Herr Steinmeier und unser Bundespräsident und Dennis Schröder bei der Pokalübergabe sein, sondern das kann das Ziel sein oder die Krönung sein, aber man muss viel mehr nerven, wie ich finde. Die Basketballer müssen viel mehr, wir müssen viel mehr nerven, ja.
Vielleicht ist das dein nächster Job, du nervst doch ganz gut.
Ah, findest du?
Ja, also.
Ja, gut, ich weiß, kommt drauf an, die, kommt drauf, ja, warum nicht? Vielleicht mache ich das, ja.